At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Es ist wieder soweit, Mittwoch, 5 Uhr in der Früh. Ja, bei uns ist Gott sei Dank gerade eben erst 2 Uhr, wenn ich mir gerade vorstelle, ich musste um 5 Uhr aufstehen. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber an alle da draußen, die früh wach sind, einen wunderschönen guten Morgen. Fünfte Viertel ist wieder am Start. Und ja, wir haben heute nochmal einen Doku-Mittwoch, bevor wir dann nächste Woche wahrscheinlich, naja, eigentlich zu 99%, außer es kommt irgendwas dazwischen, überschwenken zu Basketball findet wieder statt. Am Wochenende geht's los. BBL-Turnier. Ich glaube, ich habe mich noch nie so auf die BBL gefreut, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil ich ehrlicherweise gar nicht die Spieler alle kenne und ich muss mich erstmal selber reinfuchsen. Aber kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Jetzt erstmal Björn. Servus, die Frage, die ich dir gerade eben eigentlich noch vor dem Podcast stellen wollte, bist du in Bochum, bist du zu Hause oder wo bist du gerade eben?
Jo, was geht? Ich bin in Bochum, war die letzten 4 Tage, also von Donnerstag bis Montag, war ich in Nürnberg und am Bodensee Familie besuchen und jetzt bin ich wieder hier, ja, seit gestern Nacht. Und bin jetzt wieder voll am Arbeiten. War crazy letzte Woche für mich, weil ich eine Menge vorproduzieren musste und das bei dem aktuellen Output war halt hart. Aber ja, alles cool soweit. Wir haben natürlich ja das BBL-Thema, das werden wir beide auf jeden Fall machen, dass wir uns mit der BBL beschäftigen. Was wir jetzt am Anfang von dem Podcast kurz besprechen wollten, war, dass in unserer Community ja natürlich das krass mitbekommen hat, die ganze Situation gerade in den USA, was langsam echt schon so bürgerkriegsartige Zustände annimmt. Jeder hat es mitbekommen, das Video wie George Floyd von einem Polizisten umgebracht wird auf offener Straße und dementsprechend gibt es jetzt die Proteste und auf Social Media geht eine Menge ab und wir wollten uns an der Stelle einfach mal bedanken bei unserer Community und bei der Basketball-Community in Deutschland, dass das alles so friedlich abläuft und dass es alles so respektvoll abläuft. Also ich bekomme ganz wenig von diesen Kommentaren, die dir dann erzählen wollen, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, bla bla bla, sondern jeder versteht, nein, gerade muss einfach ein Statement gesetzt werden gegen dieses spezielle Vorgehen gegen Menschen mit dunkler Haut in den USA. Und das finde ich super, wie unsere Community darauf reagiert. Ist das auch deine Einschätzung oder deckt sich das mit dem, was ich gerade gesagt habe?
Absolut. Es gibt in dem Fall kein Aber. Siebes, muss ich jetzt einmal ganz kurz erwähnen, hat einmal ganz schön unter seinem Post geschrieben, ich brauche kein Aber von irgendjemandem. Es gibt dazu eigentlich unsere Community absoluter Hammer und Wahnsinn und auch das Verständnis. Es trifft ja auch viele von unseren Basketballspielern, NBA-Spielern, die wir so feiern und normalerweise bloß auf dem Court sehen, gehen gerade eben auch raus und das Gefühl ist echt bedrückend, muss ich ganz ehrlich sein. Ich werde das auch in den letzten Tagen überhaupt nicht los. Das Ganze bauscht sich natürlich unglaublich auf, aber es ist schön, diese Bewegung zu sehen und vor allen Dingen, dass unsere Community da einfach ja sehr friedlich, normal miteinander umgeht. Da gibt es kein böses Blut und alle Beiträge, die ich bis jetzt irgendwie gesehen habe. Aber ein Thema, was wir einfach in dem Podcast ganz kurz ansprechen wollten. Wir sind jetzt hier kein Politik-Podcast oder sonst irgendwas, aber das hat ja auch nicht nur was mit Politik zu tun, sondern das ist ein Thema unter Menschen,
wenn ich das einfach mal. Das ist wirklich so, ist ein menschliches Thema, wirklich.
Und ich sag auch nach wie vor bei George Floyd, wie ein Mensch überhaupt so handeln kann, ist mir unbegreiflich.
Also der Polizist.
Genau, der Polizist ist mir unbegreiflich. Das habe ich auch, klar, habe schon mit einigen Leuten darüber gesprochen. Egal, ob das jetzt was mit, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Ich kann mit einem Menschen einfach nicht so umgehen, wenn jemand sowieso, aber Ich muss auch sagen, ich rede mich da sehr, sehr schnell in Rage. Dieses Thema hat bei mir schon die unterschiedlichsten Gefühle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wut, Trauer, Fassungslosigkeit. Ist auf jeden Fall gerade eben sehr, sehr schlimm, was da drüben abgeht. Aber ich bin auch froh, dass wir unsere Community haben. Du stehst irgendwie nicht alleine da und kannst mit den Leuten auch ein bisschen kommunizieren. Und wir beide, wir sprechen jetzt gerade das erste Mal so miteinander über das Thema eigentlich. Aber ja, es ist echt ein heikles Thema und Wahnsinn, was gerade eben in den USA besonders dort drüben abgeht.
Ja, zu den Gefühlen, die du genannt hast, also was bei mir leider wirklich der Fall schon war, war auch das Gefühl von Abgestumpftheit. Ich muss sagen, das Video, als meine Freundin zu mir kam und meinte, hast du das Video gesehen, habe ich gesagt, nee, ich gucke mir das nicht mehr an, weil diese Polizeibrutalitätsvideos und dieses willkürliche Töten von Menschen, meistens mit dunkler Hautfarbe, aber auch so schon von der Polizei in den USA, das macht mich einfach krank und ich wollte das eigentlich nicht mehr sehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich irgendwas ändert. Und dann habe ich auf einmal gemerkt halt, was einfach jetzt gar nicht, was bei den Menschen passiert ist auf Social Media oder so, weil ich habe einfach gemerkt, dieses Video hat scheinbar ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt ganz vorsichtig in Anführungszeichen Hype oder besser gesagt Aufmerksamkeit, aber die Art und Weise, wie meine Freundin drauf reagiert hat, die halt eine dunkle Hautfarbe hat und ursprünglich aus Guinea kommt, das war halt herzzerreißend. Also die hat irgendwann den Satz zu mir gesagt, hat wirklich geheult und hat den Satz zu mir gesagt, warum töten die uns? Und das hat mich, also jeder, der das hört, muss eigentlich eine Gänsehaut kriegen, so, warum töten die uns? Das ist halt wirklich gezieltes Töten einfach und in den meisten Fällen eben wird es nicht mal richtig bestraft dann. Wir haben jetzt die Situation in den USA, dass der Polizist angeklagt wird, allerdings nur, also es gibt verschiedene Einstufungen und er bekommt die dritte Einstufung, also Third Degree Murder, was letztendlich sowas bedeutet wie, ich habe es vor ein paar Tagen nachgelesen, ich glaube es heißt sowas wie, du hast jemanden umgebracht, aber du hattest nicht die Absicht, den zu töten, es ist einfach sozusagen passiert, ohne dass du es wolltest. Das ist Third Degree Murder, wo ich halt krass dagegen gehe und sag, der Typ kniet 8 Minuten auf seinem Hals, da stehen Leute drumherum, die ihn mehrfach darauf hinweisen, du schnürst ihm die Luft ab, was tust du da, du bringst den Mann um und er lässt halt einfach nicht locker, selbst als der Typ das Bewusstsein verliert. Also wie kann man hier nicht von einer Absicht sprechen, vom Tod? Ich find's krass, wie es Wellen schlägt. Es erinnert mich aber leider auch an die letzten großen Fälle, als das passiert ist. Also vor drei Jahren war der letzte Mann, der in New Jersey umgebracht wurde von Polizisten, die haben ihn erwürgt, bis er nicht mehr geatmet hat. Der ja auch iconic dann wurde durch dieses I can't breathe T-Shirt, was die ganzen NBA-Spieler dann auch anhatten. Das ist ja von ihm der Satz. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich glaube, er hieß Gardiner mit Nachnamen. Und ich bin einfach mittlerweile echt so ein bisschen abgestumpft gegenüber dieser Thematik, weil ich das jeden Tag sehen könnte, wenn ich wollte. Und es macht einfach nur betroffen. Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind kein Politik-Podcast, aber also wenn du mich fragst, wie es mir damit geht, so geht's mir damit. Das ist ein Riesenthema für mich. Meine halbe Familie ist schwarz. Ich fühle mich als Teil dieser Familie. Ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich will nicht mehr mit meiner Freundin darüber. Ich wollte immer auswandern. Ich will nicht mit meinem schwarzen Sohn, also wenn er von der Gesellschaft als schwarz dann gesehen wird, ich will nicht mit dem über die Straße laufen, weil ich Angst habe, dass ihm irgendwas passiert. Ich will ihn nicht alleine dort rumlaufen lassen. Und das ist einfach Das kann man sich nicht vorstellen, dass es immer noch so ist in der westlichen Welt, aber es ist so in den Staaten und der Präsident schüttet jeden Tag mehr Öl ins Feuer, als dass er löscht. Also das ist einfach eine schlimme, schlimme Situation aktuell. Hört man auch an meine Stimme, also ich bin auch nicht gut drauf deswegen leider.
Ja, kann ich aber total verstehen. Also bei mir drückt es auch aufs Gemüt und ich bin gerade ehrlich, ich hätte auch keine Lust mit dir gerade eben rüber zu fliegen. Und seh ich auch in diesem Jahr überhaupt nicht. Ich verstehe es leider, ich denke sehr, sehr viel darüber nach und versuche zu verstehen, wie man so sein kann, weil keine Ahnung, ich habe nicht mal das Gefühl, dass meine Eltern mir das irgendwie groß beigebracht haben, sowas. Bei mir war das irgendwie immer ein Grundverständnis, keine Ahnung, ich hatte so viele unterschiedliche Freunde, Kroaten, Afghanen und die unterschiedlichsten Nationen und ich war mit denen immer super, wir haben uns immer perfekt verstanden, das war alles völlig egal. Ja. Und wie man mit so einem Weltbild rumlaufen kann und mit so einer Einstellung und ich verstehe es überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, es ist die Polizei, dein Freund und Helfer. Wo bitte?
Ja, vergiss es.
Ganz
also nicht,
ehrlich.
Nicht, wenn du schwarz bist in den USA.
Es ist, ja, ich muss auch sagen, wenn deine Freundin das sagt, warum töten die uns?
Das ist hart.
Ist echt ein krasses Thema, muss man sagen. Und natürlich gerade eben ein Präsident in der Führung, der nichts tut, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu beschwichtigen. Jetzt ist natürlich, alle sind jetzt auch gerade eben aufgebracht durch Corona, durch die Arbeitslosenzahl. Die Menschen sind schon...
Wenn ich dich unterbreche, bei wie viel sind die? Bei 40 Millionen oder so? Die sind bei der komplett kranken Zahl angekommen. Die haben so viel Arbeitslose, dieses Land ist total am Ende.
Ja, es ist wirklich... Und das bauscht sich jetzt gerade eben auf und ja, ich habe es gerade eben kurz vor dem Podcast zu dir gesagt, um vielleicht um ein bisschen rüberzukommen zum Basketball. Ich weiß gar nicht, wird die NBA überhaupt weitergehen, wenn es so weitergeht? Also wie soll das alles stattfinden? Gerade eben denkt dieser Staat, glaube ich, an nichts anderes als an dieses Thema.
Mhm. Ja, aber das ist, die Leute wollen immer Sport. Und Sportler wollen immer Sport betreiben. Also das sagt
Sport
man.
Sport hilft, glaube ich, auch.
Ja, Sport hilft auch. Sport bringt auch Leute zusammen, so blöd es klingt. Also du hast ja auch in der NBA, du hast ja manche Teams, die sind in Städten, wo die Mehrheit der Leute wirklich krasse Republikaner sind. Und wo, wenn du jetzt nicht gerade NBA-Spieler bist oder nach einem College-Athleten aussiehst, du wahrscheinlich mit einer Menge Rassismus konfrontiert wirst. Also Oklahoma City zum Beispiel oder Utah. Das sind keine Städte, wo du, ich will jetzt keine falschen Tatsachen hinstellen, aber von dem, was man so hört und gerade zum Beispiel über OKC habe ich das schon viel gehört, das ist keine Stadt, wo du dich normalerweise wohlfühlst, wenn du jetzt eine dunkle Hautfarbe hast. Aber sie haben ein NBA-Team und sie feiern dieses NBA-Team ab und da kann man dann halt schon immer das so ein bisschen hindrehen und sagen, ja, okay, schau mal, wenn diese Spiele stattfinden, dann sehen ja auch vor allem die junge Generation von den Oklahoma City Einwohnern, die sehen dann halt jeden Abend Russell Westbrook oder jetzt im neuen Fall sagen wir Dennis Schröder, Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, sehen die halt und feiern die ab und sagen, ey, das sind coole Jungs, ich will so sein wie die. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Und das bringt ja eigentlich so ein bisschen... auch diesen, also treibt ja den Rassismus eigentlich auch so ein bisschen aus. Das fand ich zumindest immer. Ich habe das auch nie verstanden, wie man Rap hören kann und trotzdem rassistisch sein kann. Oder wie man die NBA, also wie kann man überhaupt Sportfan sein und Rassist sein? Das geht für mich überhaupt nicht überein. Du hast doch in jedem Sport, hast du doch Menschen mit jeglicher Herkunft und Hautfarbe. Da kannst du doch gar nicht dir denken, ja, geil, dass der jetzt ein Tor geschossen hat für uns, aber wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde ich ihm trotzdem eine reinhauen. Das ist so verquer. Aber auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, wird die NBA darunter jetzt leiden? Das glaube ich nicht. Die NBA hat ein super Image. Die NBA hat Spieler, die sehr vocal sind, also die sich immer mitteilen, die immer über politische Themen reden, angeführt von LeBron, der das richtig groß gemacht hat in seinen Jahren. Und das ist eher gut, wenn die NBA zurückkommt und die Spieler werden zurückkommen wollen und es wird Statements geben, es wird Kampagnen geben, es wird T-Shirt-Aktionen geben, wie das damals mit dem I Can't Breathe, da wird es sicherlich Rest in Peace George Floyd T-Shirts geben und so weiter. Und auch das ist wichtig, auch wenn es manchmal banal aussieht oder wirkt, aber auch das ist wichtig und deswegen finde ich eigentlich, die NBA kann gar nicht früh genug zurückkommen.
Stimme ich dir absolut zu. Die Frage, die ich mir stelle: Wie hört das auf? Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Und ja, auch mal vom Basketball weg zum Fußball. Alle, die internationalen Fußball verfolgen, ihr wisst, wie in den letzten Wochen und Monaten es immer Affenlaute gab, wie Spieler immer beleidigt wurden von den Rängen. Es gab Strafen, aber es gab keine wirklichen Sanktionen. Es gab nicht irgendwie einen Plan, wie kann man das Ganze zum Aufhören bringen. Dieser Mist muss halt irgendwann aufhören und ich weiß halt leider nicht den Plan. Ich habe keine Ahnung. Man kann nicht in jedem Menschen leider die richtigen Werte und Normen reintragen. Das ist einfach so. Es gibt ein paar Menschen, die sind da draußen einfach komplett verrückt. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt alles irgendwie die Menschen darüber dazu bewegt, auch mal nachzudenken, weil ich will halt in 3 Jahren, 4 Jahren, will ich nicht wieder am gleichen Punkt stehen. Und besonders die schwarze Bevölkerung will nicht wieder am gleichen Punkt stehen. Weil viele Schwarze monieren ja zu Recht, ey, wir haben es jahrelang probiert, friedlich. Wir haben jahrelang gesagt, es gibt dieses Thema, aber es wurde nie wirklich zugehört. Es wurde immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, es wurde beiseite geschoben, aber es wurde nicht wirklich, ja, muss ich die Politik angreifen, egal wo auf der Welt. Es wurde nicht wirklich großartig was dagegen gemacht. Das ist zumindest mein Gefühl.
Ja, es ist schwer zu sagen. Also erstmal finde ich es jetzt krass, wie viel halt aufgenommen wird heutzutage. Und jetzt überleg dir mal, wie viel wir trotzdem noch nicht sehen. Und dann geh mal in die Jahrzehnte zurück, als noch nicht jeder eine funktionierende Kamera in seiner Hosentasche hatte. Also wer sich erinnert, in den ersten Rap-Songs, so die ersten Rap-Songs ab einer gewissen Zeit waren einfach politisch und die waren eine Menge gegen die Polizei und NWA hat nicht umsonst Fuck the Police gerappt. Die haben Fuck the Police gerappt wegen dem Rodney King-Beating, was glaube ich auch Ende der 80er war, wo der auf einem Parkplatz wurde er tot geprügelt? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ganz bekannter Fall und der wurde sagen wir mal auf jeden Fall brutal zusammengeschlagen von 5 Polizisten oder so und der Typ ist komplett wehrlos am Boden. Das wurde gefilmt damals mit so einem Videotape-Recorder und das war einfach nicht seine Schuld. Also er hatte das Verbrechen, das ihm nachgesagt wurde, hatte er nicht mal begangen. Aber er wurde da einfach halt komplett auseinandergenommen. Und wenn du die Rap-Musik hörst, wenn du die Texte hörst von den Rappern, da sind so viele Zeilen immer drin über die Polizei und du denkst dir so als Weißer und als Deutscher denkst du dir so, Alter, wie viel Stress haben die denn bitte mit der Polizei so, als ob, weißt du, du denkst dir immer so, als ob das so schlimm wäre bei euch. Ja. Und dann siehst du aber solche Videos und du denkst dir, ah krass, das ist wirklich so bei euch. Also das ist schon, Wahnsinn leider. Ich bin da hart betroffen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich weiß nicht, ob du Rassismus heilen kannst. Ich bin voll bei dir. In meiner Jugend, keiner musste mir sagen, ey, übrigens, jeder Mensch ist gleich viel wert. In meiner Jugend, ich war mit dem befreundet, der kommt aus Nigeria, der nächste kommt aus dem Irak, der nächste aus dem Iran, der eine ist Kurde, der andere ist Türke. Das ist doch scheißegal. Also da habe ich mich doch nie hingestellt und dachte mir, ja, aber gegen die Türken habe ich jetzt schon was. Also wer denkt denn so? Das kannst du mir doch nicht sagen. Und vor allem auch immer dieses alle über einen Kamm scheren. Das macht doch auch keinen Sinn, weil ich bin mir sicher und du wirst mir dazu stimmen, wenn du mal durch eine volle Innenstadt läufst, ja, dann wirst du aber genauso, wie dir vielleicht jemand auffällt, der jetzt eine andere Herkunft hat als du und der ist jetzt unhöflich oder schreit rum oder macht sonst irgendwas. Ich zeig dir an demselben Tag 10 Deutsche, die sich noch viel beschissener verhalten als der. Aber die bleiben dir dann nicht im Kopf. Und die scherst du nicht alle über einen Kamm und sagst, ja, die ganzen Deutschen sind schon kacke. Oder die ganzen weißen Menschen sind kacke. Aber bei den Minderheiten macht man das. Oder bei den Leuten mit anderer Religion macht man das. Und das ist eigentlich der größte Schwachsinn. Davon muss man wegkommen, dieses Generalisieren. Und es zählt auch für die Polizei in den USA. Da haben die Leute auch vollkommen recht, wenn sie sagen, nicht jeder Cop in den USA ist ein Rassist und nicht jeder Cop in den USA geht so mit den Leuten um. Natürlich nicht, aber ihr habt ein Riesen oder die haben ein Riesenproblem mit rassistischen und vor allem komplett wahnsinnigen Polizisten, die auf so einem Machttrip irgendwann hängen bleiben und einfach ihre Macht ausnutzen. Also was man da für Videos sieht, da stehen Männer, die sind unbewaffnet und die werden zusammengeschlagen von 3-4 Polizisten. Also was ist denn das? Warum denn? Das ist Wahnsinn.
Oh, klar, also das ist natürlich so, man kann nicht alle Polizisten jetzt in einen Topf werfen, auch wenn das gerade eben passiert. Tut mir leid für die Polizisten, die es nicht betrifft und die keine Rassisten sind. Ich frage mich allerdings, was ist mit der Ausbildung? Wie findet die statt? Wie wird kontrolliert? So, keine Ahnung, so Grundsatzfragen. Wie kann sowas überhaupt in der Polizei stattfinden? Keine Ahnung. Wenn das mein Department wäre und ich würde sowas auch nur ansatzweise mitkriegen, würde ich sagen, ey, uns gibt sowas nicht.
Ja. Meine Mom hat mir die gleiche Frage gestellt. Wir haben uns unterhalten am Tisch und dann kamen wir zu dem Schluss, dass es dort halt niemanden gibt oder wenig Leute gibt, auch in den Führungspositionen, die dieses Menschenbild haben. Also ja. du kommst halt nach Hause oder zurück in dein Department von dem Einsatz und dann sagst du, ja, wir hatten hier eine Interaktion mit einem jungen Mann, dunkle Hautfarbe, wir dachten, der wäre ein Criminal, wir haben dem die Nase gebrochen. Da zuckt der Supervisor wahrscheinlich nicht mal. Der sagt so, ja, okay, scheiß drauf, tu's in die Akten, ja, unterschreibe ich dir. Also das passiert wahrscheinlich jeden Tag und dem ist es auch wurscht, weil der denkt sich auch, ja, wird das schon verdient haben. Also ich glaube, diese Führungsinstanzen, wir sehen es ja, wer hat die allerhöchste Führungsinstanz in den USA? Ne? Also das ist ein Mann, der selber Rassist ist.
Ja.
Ja, crazy.
Was ich noch abschließend sagen will, das Einzige, was wir tun können jetzt, und das finde ich auch schön, dass das heute passiert ist, einen Mund aufmachen und die Leute darauf hinweisen. Ich glaube, dass das einfach zu wenig in den letzten Jahren passiert ist. Und ja, finde ich schön, dass heute da alle immer mal so ein Statement gesetzt haben. Das ist jetzt natürlich heute für euch, das war gestern Dienstag, ein spezieller Tag. Blackout Tuesday. Aber ja, ich glaube, das ist das Einzige, was man jetzt machen kann, gemeinsam einfach den Mund aufmachen und sagen, schaut nicht weg. Und falls ihr da draußen noch mal irgendwie sowas sehen solltet, dann helft. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein Problem. Du siehst dann die Polizisten, wie aggressiv die sind. Yeah. Dann willst du helfen, yeah. Keine Ahnung. Dann kommt der und knüppelt dir mit dem Stock einen drüber oder zieht seine Waffe. Oder man sieht so verrückte Videos, auch wie die eine Gruppe da völlig friedlich demonstriert und der Sprechgeber, also der die ganze Zeit halt geredet hat, den ziehen die dann raus, obwohl der überhaupt nichts gemacht hat. Die Polizisten gehen zu dem hin, das ist, und dann sagen alle, what are you doing? What the hell are you doing? Also es ist wirklich ein Thema, was, boah, krass, ja, ich merke auch, wie meine Stimmung gerade, ja, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen darüber gequatscht. Wir wollten das nicht unkommentiert lassen, weil wir auch wissen, dass doch sehr, sehr viele den Podcast einfach hören und viele aus.
Ja. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema und absolut. Unsere Leute, wir kriegen es ja mit. Also unsere Community, die steht da ja auch dahinter und wir bekommen es halt mit, wie ihr darauf reagiert habt. Was ich wirklich krass finde, ist dieser, ja, ich sag's nochmal, den Begriff, dieser Machttrip, auf dem die sind, weil. Also die Polizisten jetzt, weil, ja. Wie du es schon gesagt hast, dieses Next Level an Gewalt, was die anwenden, ist mir und dir und uns wahrscheinlich den meisten, und ich kann nicht für alle sprechen, weil viele haben mir dann, oder ganz wenige muss man eigentlich sagen, ganz wenige haben mir geschrieben, ja, deutsche Polizisten gehen aber auch hart mit den und den Leuten um. Ich persönlich muss da jetzt einfach gerade sagen, habe ich noch nicht gesehen, habe ich persönlich noch nicht erlebt, deswegen klammere ich das gerade mal aus, ich will es auch niemanden absprechen, aber also das Level an Aggressivität gegenüber einem Zivilisten von einem Beamten, der bewaffnet ist und meistens sogar 3, 4, 5 Beamten, die bewaffnet sind, das ist halt komplett weltfremd. Also das kann man sich nicht vorstellen und das ist auch der Grund, wenn ich in den USA bin und da ist ein Polizist, ich scheiß mir wirklich in die Hose. Ich habe so Angst davor. Ich war mal in New York und da kamen zwei Polizisten in dieses Diner rein. Alter, ich habe so Angst bekommen. Ich habe meinen Dad gefragt, ob wir früher gehen können. Ich wollte nicht mit denen da drin sein. Und das sind aber Polizisten. Weißt du, vor denen sollte ich eigentlich keine Angst haben. Aber ich hatte vor denen richtig Angst, weil ich mir dachte, ey, wenn ich nur einen falschen, und das ist jetzt natürlich übertrieben in meiner Psyche, das ist mir schon klar, aber ich habe wirklich gedacht, ey, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, eine falsche Bewegung, ich habe die Waffe am Kopf. So, ja. Und ich bin jetzt immer noch halt, wie ich es schon gesagt habe, ich bin immer noch weiß. Ich habe immer noch diese Karte, die mir dann vielleicht zur Freiheit verhilft. Aber ja, wie da vorgegangen wird, wie da gegen Menschen vorgegangen wird in diesem Land, ist ja menschenverachtend. Anders kann man es nicht sagen. Wenn Frauen von zwei Beamten zusammengeschlagen werden und die sind unbewaffnet, dieses ganze zusammengeschlagen und zusammentreten und Knie in Rücken und warum? Also ich würde da echt gerne immer hingehen und sagen, warum machst du das denn gerade? Du hast eine Waffe. Dir ist schon klar, dass du eine Waffe hast. Diese Person kann nichts gegen dich tun. Und du machst sonst was mit der. Warum? Und ja, Mann, also das, ja, irgendwas hattest du noch gesagt, darauf wollte ich eingehen, aber jetzt komme ich nicht drauf. Wir können jetzt auch weitergehen. Ja, ich will nur noch mal sagen, also es ist ein heikles Thema, ist ein Thema, was nicht weggehen wird, auch nicht, wenn es jetzt jeder postet. Ich will aber noch einen Aufruf starten, und zwar am Samstag sind um 14 Uhr in einer Menge großer deutschen Städte sind Demos gegen Polizeigewalt in den USA. Ich werde alles versuchen, zu der Demo in Düsseldorf zu gehen. Es gibt noch viele andere. Ich glaube, Hamburg habe ich gesehen, Köln, Berlin wahrscheinlich dabei, Stuttgart wahrscheinlich dabei. Geht dahin, Leute. Geht dahin. Vielleicht ist auch eine in München. Geht dahin, zeigt Solidarität, zeigt, dass uns das hier nicht egal ist. Und auch wenn es über den großen Teich geht und wenn es nur zwei Bilder sind, die am Ende in den USA ankommen, besser als nichts. Also ich finde das wichtig, und wie gesagt, jetzt am kommenden Samstag hat auch noch jeder genug Zeit, seine Termine zu legen. Um 14 Uhr gehen die Demos los in allen deutschen großen Städten. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, geht da hin und bekennt mal Farbe und zeigt Flagge.
Danke für die Info, das habe ich gar nicht gewusst, dass das am Samstag stattfindet. Ja. In München, also wird mich wundern, wenn es in München nicht auch ist.
Nee, ist bestimmt.
Guckt bitte vorbei. Und nimmt das Thema ernst. Björn hat es gerade gesagt, es ist nicht heute vorbei, bloß weil wir jetzt alle mal ein Bild gepostet haben, sondern das Thema bleibt bestehen. Und ja, hoffen wir, dass der Sport zurückkommt und mithelfen kann. Sport, darum geht es in unserem Podcast. Ja. NBA Basketball. Ja, wir haben euch gefragt, was wir als nächstes für eine Doku gucken sollen. Unsere Patreons, an die vielen Dank, die uns in den letzten Wochen und Monaten
Riesendankeschön
supporten, obwohl natürlich die NBA gerade eben stillsteht. Und klar, es ist ein anderer Podcast geworden in den letzten Wochen und Monaten. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht. Man beschäftigt sich mal mit anderen Themen, mal jetzt mit Dokus, dann nächste Woche mit der BBL. Für mich auch eine Challenge, sich mal mit den ganzen Spielern auseinanderzusetzen. Aber von euch kam mal als Wunsch, hey Max und Björn, wie sieht's denn aus mit der Iverson-Doku? Björn und Max denken sich, geil, ja, stimmt, haben wir auf Netflix gesehen. Björn schreibt mir, ja, auf Netflix. Ich gestern Abend, klick durch, Iverson, kommt nichts. Allen Iverson, kommt nichts. The Answer, kommt nichts. Ich so, Björn, Alter, ich hab ja gewusst, dass die Doku drauf war, weil ich habe sogar mal angefangen, die ersten 30, 40 Minuten reinzugucken. Ne? Dann habe ich mir gedacht, das gibt's gar nicht. Dann bin ich rüber auf Amazon Prime. Den Titel gibt's nicht mal zu kaufen. Die Doku ist...
Ja, krass.
Ja, also die Doku gibt's gerade eben nicht. Und dann unser Chatverlauf war dann richtig geil. Oh shit. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann haben wir uns dazu entschlossen, beziehungsweise Björn hat sich erinnert, dass es auf YouTube oder auf Dailymotion, hab's ich dann geguckt, da gibt's es sogar ein bisschen bessere Qualität, gibt's die Doku Almost Answered, oder? Was, glaube ich.
Genau, Almost Answered, und das ist eine Doku über die 2001er MVP-Saison von Iverson, deswegen Almost Answered ist ein Wortspiel mit seinem Spitznamen The Answer. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die, und dann hat Max mich gerade im Vorgespräch angekackt und meinte, ey, diese Doku entspricht nicht meinem Qualitätsstandard, ich gucke nur noch in 4K Last Dance Dokus, was soll das? Und jetzt stehen wir hier und Max und ich am Beef.
Na, absolut. Ohne Schmarrn, gibt's mal eine, die YouTube-Suche, und dann seht ihr, dass die ersten Ergebnisse 360p. Ich so, hey, also ich brauche ja nicht 4K, ich brauche nicht 1080p, aber gib mir zumindest 720p, bitte. Ja. Klar, es geht auch so, man kriegt die Inhalte mit. Ich glaube, das wurde damals irgendwie bei Fox oder sowas ausgestrahlt. Es sah zumindest auf jeden Fall so aus, als wenn das eine Kurzdoku wäre, die irgendwo ausgestrahlt wurde. Geht, glaube ich, 40 Minuten, 45 Minuten. Kann sich jeder total entspannt und easy reinziehen. Man muss aber natürlich sagen, der Inhalt ist sehr gepresst, weil 45 Minuten, es geht wirklich bloß um die 2001er-Season von Allen Iverson, Playoff Run. Die Topics sind jetzt nicht gerade deep, muss man einfach ganz klar sagen.
Muss man sagen, ja.
Aber es ist trotzdem, glaube ich, wenn man dieses Jahr nicht so ganz mitbekommen hat, ganz schön zum Angucken in 45 Minuten. Du könntest dir jetzt auch selber aus 2001 die ganzen Clips zusammensuchen. Du kannst aber auch die Doku einfach angucken. Und dafür finde ich es ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Das ist jetzt kein The Last Dance, aber welche Doku ist schon The Last Dance? Jetzt mal ganz ehrlich. Was ich extrem witzig fand, dass sich unsere Doku von Vince Carter und die Doku
überschnitten haben.
Ja, überschnitten haben, genau. Stimmt. Weil, hab ich du weißt ja, ich bin in historischen Themen, klar, ich weiß ein paar Serien und ich weiß auch ein paar Playoff-Runs, aber ich habe jetzt ehrlicherweise, in der Vince Carter-Doku hat man gar nicht so, wurde Iverson, glaube ich, nicht einmal gezeigt bei dem Wurf von dem Vince Carter, ja, den er eben versammelt hat. Und dann sitze ich so da, dann denke ich mir, das war die gleiche Serie, was bin ich denn für ein Dummy, ey? Aber ja,
Iverson. Ja, dann lass doch mal die Leute, wenn wir jetzt schon dabei sind, für dich ist ja jetzt dann das meiste neu gewesen wahrscheinlich. Für dich, was steht am meisten aus der Doku raus? Bei welchem Thema hast du dir gedacht oder bei welcher Situation dachtest du dir, ah krass, das wusste ich noch nicht oder boah, das ist ja heftig.
Was ich gar nicht wusste, dass Iverson nicht getradet wurde, bloß weil McGeiger nicht auf seine No-Trade-Klausel verzichten wollte. Ja. Ich habe zwar gewusst, dass das damals mal ein Riesenthema war, aber dass das dann bloß nicht zustande kam, weil McGeiger halt gesagt hat, ey yo, ich werde hier nirgendwo hingetradet. Ja. Und das war eben damals, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Aber anhand deiner Lache kann ich schon raushören, dass es du auf jeden Fall auf dem Schirm hattest.
Nee, das mit Matt Geiger wusste ich auch nicht. Und ich finde den Namen einfach so geil, weil wenn man den schnell ausspricht, dann klingt es immer wie MacGyver. Also wie diese Fernsehserie von früher. Stimmt, ja. Und das ist auch, ich weiß nicht, ich kenne den halt nur aus dieser einen Saison, wie er neben Iverson rumläuft. Und deswegen kennt man den. Oder ich kenne den deshalb zumindest. Und ich finde es so lustig, dass er dafür gesorgt hat, dass Iverson nicht zu den Pistons gegangen ist, was auf jeden Fall sehr spannend wäre. Weil 2003 dann die Pistons auf jeden Fall halt schon, also das wäre dann 2 Jahre später gewesen. Ich weiß nicht genau Anfang der 2000er, wie es da um die Pistons bestellt war, aber ein paar Jahre später haben die halt dann Rasheed Wallace, Ben Wallace, Richard Hamilton, Tayshaun Prince und mit dem Team sind sie, und Chauncey Billups halt, der war dann wahrscheinlich nicht da, dafür war Iverson da, aber mit dem Team sind sie halt auch in die Finals und haben dann sogar gewonnen gegen die Lakers. Und das ist halt interessant zu sehen, dass Iverson fast vielleicht der Ursprung für dieses Team dann gewesen wäre in Detroit. Ist aber nicht passiert und deswegen ist er bei den Sixers geblieben. Und so, um die Leute mal abzuholen, also das übergreifende Thema von Anfang bis Ende war eigentlich die Situation und Konstellation zwischen Larry Brown und Allen Iverson. Also Allen Iverson, der natürlich damals kontroverse Spieler, Cornrows, Tattoos, Baggy-Klamotten, Ohrringe drin, einfach Hip-Hop to the fullest, straight up. Und Larry Brown ist halt so dieser weiße 50-, 60-jährige Coach, der total strikt ist. Und Iverson ist zu dem Zeitpunkt halt, ey, ich bin Multimillionär, ich bin der geilste Spieler der NBA, alle lieben mich, let's go. Da sind einfach solche Welten aufeinander geprallt. Und dass die beiden es überhaupt hinbekommen haben, da über diese Saison, die haben noch mehr Seasons zusammengespielt, aber dass sie über diese Saison das hinbekommen haben, ihre schwierige Beziehung immer wieder zurückzustellen und zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf den Teamerfolg, und dass es dann sogar bis in die Finals ging und für Iverson im MVP geendet hat und für Larry Brown im Coach of the Year geendet hat, das ist schon ziemlich cool und beeindruckend, finde ich. Und das war so das übergreifende Thema, finde ich, für die Doku, oder?
Ja, ist es nicht sogar dieses Legendary Year, in dem das erste Mal oder überhaupt es passiert ist, dass MVP, Sixth Man of the Year, Coach of the Year und Defensive Player of the Year. Mutombo ist auch noch die, dass die 4 Titel alle an eine Franchise gingen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, gab es das genau ein einziges Mal, oder?
Auswendig kann ich es dir nicht sagen, aber als ich es gehört habe in der Doku, war ich sehr überrascht, weil ich hatte vergessen, dass Larry Brown Coach of the Year wurde. Ich wusste, es gab die 3 Awards für die Spieler. Ich wusste nicht mehr, dass Larry Brown Coach of the Year wurde, hatte ich verdrängt. Und da dachte ich auch so, wow, gab es das schon jemals davor? Ich könnte es dir auswendig nicht sagen. Und
ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser einzige Case war, in dem, weil ich habe das schon mal irgendwo gehört. Okay. Aber ja, auf jeden Fall, Larry Brown und die Beziehung zu Iverson, ne, großes Thema. Finde ich eigentlich echt cool eingebunden, wird dann auch immer wieder aufgegriffen. Auch schön, dass Larry Brown, also wen haben wir denn eigentlich die ganze Zeit? Larry Brown, Stephen A. Smith ist immer mit dabei, wenn wir immer die Leute, die Interviews geben. Dann
der alte Sixers-Owner, der immer Präsident voll den Knall hatte.
Aber den fand ich richtig. Aber den finde ich richtig cool. Ah, mir fällt gerade der Name auch nicht ein.
Der ist so Mark Cuban-mäßig unterwegs.
Ja, also das der ist auch
voll komplett der durchgeknallte.
Ja, total mitgefiebert und aber nee, also muss man sagen, von dem her, so vom Input, der von der Seite, das waren halt immer bloß so vielleicht 4, 5 Sequenzen, hat das auf jeden Fall gepasst. Larry Brown und Iverson, genau, das wollte ich dich fragen, weil ich mir da zu 100% sicher bin, dass du das auf dem Schirm hast. Iverson wurde da damals kritisiert für seine Rap-Lyrics. Jo. Und das wird so ganz kurz 30 Sekunden erwähnt.
Ja.
Und dann wird aber überhaupt nicht weiter drauf eingegangen. Ich wollte dann eigentlich wissen, in welcher Form, in den Medien, in Zeitschriften, von der NBA, whatever und für was, für welche Lyrics genau wurde er kritisiert. Ja, dann jumpen sie einfach weiter zum nächsten Topic und da habe ich mir jetzt hier als Punkt aufgeschrieben, Björn fragen, ob er vielleicht weiß, was hat er irgendwelche Themen aufgegriffen, die vielleicht damals kontrovers waren oder, keine Ahnung, hat irgendwas angesprochen, was dem Owner nicht taugt, I don't know.
Ja, es war sehr kontrovers. Also es war halt ein wirklich hartes, in die Fresse Gangster-Rap-Album und das kannst du halt als NBA-Spieler und Idol von kleinen Kindern einfach nicht droppen. Und okay. Das hat die NBA sozusagen, ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt die Instanzen waren, wer es dann verboten hat. Ich habe auch immer gehört, so wurde es immer in den deutschen Medien berichtet, dass es indiziert wurde, wo ich mich aber frage, ich glaube nicht, weil, also indiziert, da hätte er, also wenn du dir anhörst, was 2001 Eminem gerappt hat, das wurde auch nicht indiziert. Das wurde vielleicht zensiert verkauft, da wurden vielleicht ein paar Lines geändert, aber das landete nicht auf dem Index und durfte nicht mehr verkauft werden. Ich weiß gar nicht, ob die das in den USA haben, das haben wir in Deutschland viel, dass Rap-Alben nicht mehr verkauft werden dürfen. Ich glaube, bei Iverson, er hat auch im Nachhinein gesagt, meinte er auch, dass er sich mittlerweile für dieses Album schämt und dass es einfach nur peinlich gewesen wäre, wenn es überhaupt richtig rausgekommen wäre. Ich glaube, der ist komplett zu dem Zeitpunkt halt hängen geblieben auf seinem Image. Das war ja sowieso immer so ein bisschen das Thema bei Iverson. Das geht so in die Richtung wie von Tupac. Wie viel ist die Person selbst und wie viel ist irgendwann dieses Image, das sie sich selbst kreiert haben, wie sehr eifern sie dem irgendwann nur noch nach? Weil Tupac war auch nicht der härteste Gangster on the block, war er überhaupt nicht. Der ist in einem politischen Haushalt aufgewachsen mit 2 Aktivisten als Eltern. Der war auf einer Schauspielschule. Der war nicht der krasse Gangster aus L.A. Und dann halt irgendwann hat er sich in den Filmen gesehen und in den Musikvideos, wie er da porträtiert wurde und hat es so abgefeiert und war auf einmal der härteste Gangbanger. Und ich glaube genauso oder ähnlich kann das bei Iverson gelaufen sein, dass er da einfach den Hype seines Lebens hatte und dann gesagt hat, ich bin jetzt hier einfach dieser Bad Boy und ja, komm, ich nehme Gangster-Rap-Album auf. Und das war dann halt einfach erstens nicht so gut gerappt, muss man auch dazu sagen. Ich habe ein paar Songs gehört, die sind jetzt nicht so krass. Und dann war es halt von der Thematik wirklich fragwürdig. Sondern wenn du frauenfeindlich und schwulenfeindlich bist, auch 2001 als NBA-Spieler, geht halt eher weniger klar. Und deswegen wurde das rausgenommen.
Ja, passt doch gar nicht zu ihm. Also, sorry, wenn ich Iverson ansehe, sehe ich jetzt...
Lieb. Er ist eigentlich zu lieb als Mensch.
Klingt jetzt vielleicht blöd, sieht aus wie der Typ, den ich gerne drücken würde, ohne Witz. Also, aber auch die 76ers fanden das gar nicht so cool. Ich habe mir dann aufgeschrieben, der Präsident hat dann gesagt, der war auch richtig abgefuckt bei dem Thema. That's an Iverson-Issue, not an 76ers-Issue.
Ja, also, er hat dann, ja, sorry.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass es klar ist, wenn du dann so einen Spieler in deiner Franchise hast, der so polarisiert und nach außen hin, er hat ja auch eine Riesenbewegung gestartet, aber dann, der Präsident war auf jeden Fall not so amused. Ja, ist schon ein schwieriges Thema, wenn du dann als Franchise so einen Spieler in deinen Reihen hast. Ah, muss ich mir mal ein paar Tracks reinziehen, also wenn es die noch irgendwo gibt.
Ja, yes. Sorry. Also scheinbar David Stern da eingegriffen. Ich klicke mich gerade hier durch so ein paar Artikel und habe jetzt was offen. Und da gibt es ein Statement von David Stern, wo er sagt, dass es zwar Freedom of Speech gibt, also jeder darf eigentlich sagen, was er will halt in den USA, solange es ja keine Hate Speech ist, aber das, was Iverson da gemacht hat, oder sozusagen in der NBA gelten andere Regeln, meinte David Stern. Und dass er sozusagen das Recht hat, scheiße, frag mich beim nächsten Mal. Ich habe jetzt den Artikel offen, aber der ist echt, also das ist alles auf Englisch und das ist jetzt kompliziert, das so hier im Instant zu übersetzen. If individuals of the gay community and women of the world are offended by any of the material in my upcoming... Nee, müssen wir beim nächsten Mal klären. Sorry, habe ich mich nicht perfekt drauf vorbereitet. Lass mal nächste Woche das nochmal aufgreifen als Thema.
Gerne, kein Problem.
Okay.
Kommen wir, jetzt sind wir irgendwie schon wieder bei der Politik gelandet.
Ja, schon.
Kommen wir vielleicht mal zum Basketballerischen, weil es war eine unfassbare Season von Iverson. Ich habe mir auch hier seine Stats nochmal aufgerufen, also 31,1 Punkte 2001, 2002, 31,4. Iverson war einfach eine unglaubliche Scoring-Maschine und hat dann halt in diesem Jahr 2001 die 76ers in die Finals geführt gegen die Los Angeles Lakers. Was ein bisschen schade ist, dass Iverson, also bei vielen wird er, oder eigentlich bei jedem sagt man, Top 4 Shooting Guard of all time. Weil Nummer 1 ist Michael Jordan, Kobe Bryant, D-Wade und dann kommt Iverson. Glaubst du, wenn er mal den Ring gewonnen hätte, wäre er in den Top 3? Oder sagst du, Iverson ist einfach an der 4? Selbst wenn er den Ring gewonnen hätte, hätte das nicht für die Top 3 gereicht.
Naja, also erstmal, ich kenne die Listen auch, aber viele Leute unterschlagen da leider Jerry West, der natürlich in den 70ern gespielt hat, deswegen kennt den kaum einer oder hat den auf dem Schirm, aber Jerry West war eine unglaubliche Scoring-Maschine und ich weiß nicht, ob man Jerry West, der ja auch Titel gewonnen hat oder einen Titel zumindest, ob man ihn dann nicht auch noch vor Iverson stellen sollte, aber ist eine Debatte für sich. Nee, und auch ein Ring würde ihn da nicht befördern in die Top 3, weil D-Wade hat 3 Ringe und hat einen alleine gewonnen, 2 mit LeBron, Kobe kannst du eh nicht touchen und Michael Jordan erst recht nicht. Also selbst mit 2 Ringen, Iverson war halt dieser Scorer, das komplette System der Sixers war auf ihn ausgelegt, er war einer der besten Ballhändler aller Zeiten, ein unglaublich begnadeter Midrange-Shooter und einfach so ein ja, so eine Maschine, die einfach dich immer wieder attackiert hat. Aber der Basketball war damals auch so anders. Das war so langsamer Basketball damals. Und die haben, die sind einfach nach vorne, haben Iverson den Ball gegeben. Er hat eine ISO gespielt. So ein bisschen James Harden-mäßig eigentlich. Nur nicht ganz so nervtötend. Und so wurde, no offense. Und so wurde damals halt Basketball gespielt bei den Sixers. Ich weiß nicht. Also ich würde den niemals auf das Level setzen von Dwayne Wade. So gerne ich Iverson mag, aber also vom Erfolg her keine Chance.
Ich stelle mir gerade einfach alle Harden-Fans vor, die dann jetzt sagen, nee, jetzt kommen sie beim Iverson-Podcast auch noch mit Harden, jetzt bin ich raus.
Ey, an alle meine Harden-Freunde, ich habe ein Video gemacht, die besten Ballhändler aller Zeiten und da habe ich James Harden drin. Und viele Stimmt. Leute haben ihn da nicht drin und hätten gesagt, nee, Curry muss da rein, scheiß auf Harden. Nein, ich habe Harden da rein und zwar aus einem Grund, weil er einfach wirklich einer der besten Ballhändler ist, die ich je gesehen habe. Also Shoutout an Harden und sein Skillset. Das sage ich auch immer wieder, sein Skillset unbeschreiblich. Die Spielweise der Houston Rockets zum Augen auskratzen. Also das ist einfach die hässlichste Form von Basketball. Aber dicht gefolgt übrigens vom 2000er Basketball, bei dem ich auch in die NBA kam oder als Fan dazu kam, das war auch nicht schön anzusehen. Das war langweilig zeitweise und es war auch langweilig oft dieser Basketball. Okay, wir dribbeln nach vorne, Ball geht erstmal auf den Center. Okay, der Center macht einen Move. Wenn der klappt, gut. Wenn nicht, dann bauen wir was Neues auf. Das war auch langweiliger Basketball. Also heutzutage durch diese ganze Bewegung und dadurch, dass jeder irgendwie athletisch ist, jeder kann werfen, finde ich Basketball persönlich viel nicht anspruchsvoller, sondern ich finde es
ästhetischer.
Ansprechender, danke, ja. Ich finde es ansprechender.
Dafür bin ich hier.
Genau. Ich halte Monologe und Max wirft ab und zu so ein Wort rein, das ich brauche. ja, genau, also für alle meine harten Fans, ich trash euren Spieler gar nicht. Ich finde nur die Spielweise der Rockets katastrophal. Und das wird sich nie durchsetzen zu einem Titel. Und jetzt gewinnen sie wahrscheinlich dieses Jahr den Titel, aber dann sage ich, der zählt nicht, weil es die Corona-Season war.
die Corona-Season. Ja, ist übrigens echt schönes Video geworden. Besonders, weil du zeigst, wie unterschiedlich die Dribble Moves sind und das Ballhandling. Deswegen, weil so die besten Ballhändler aller Zeiten, davon gibt's 1 Million Videos. I'm sorry. Ja. Aber dann mal so zu gucken, wie macht Iverson das, wie macht Harden das, wie macht White Chocolate das, war echt genau. Cool.
Danke.
Da mal ganz kurz Props.
Wir müssen ein bisschen anziehen, Max, weil ich habe gar nicht so viel Zeit
heute. Okay, pass auf, wir machen es ganz kurz. Erste Runde.
Ja, genau, lass mal in die Playoffs, lass mal zurück zur Doku und in die Playoffs.
Also, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen die Playoffs 2001 ein bisschen reinzuschnuppern, wird, wie gesagt, es ist nicht mega ausführlich, aber in der ersten Runde schlagen die 76ers mit Iverson, dann die Indiana Pacers im Jahr davor. Haben sie, glaube ich, richtig auf den Sack bekommen, wenn ich das...
Ja, ich glaube sogar die zwei Jahre davor.
Ja, also, genau.
Ja, die Pacers waren so ein bisschen ihr Gegner, über den sie sich hinwegsetzen mussten.
Ja, haben dann auch das erste Spiel in der Serie verloren, haben sie dann aber 3-1 weggeklatscht. Ja, 3-1 kann man schon sagen, ist auf jeden Fall dann eindeutig. Und dann kommt das Spiel, von dem wir gerade eben gesprochen haben.
Die Serie.
Die Serie, ja. 76ers gegen die Raptors. Das hätte ich übrigens ultra gerne gesehen. Iverson gegen Vince Carter die ganze Zeit.
Ja,
also ich glaube, viel geiler kann es eigentlich fast nicht mehr werden. Es ist dieses Spiel, in dem Winsanity da zu seiner... Was war's? College? High School?
College.
College Graduation geflogen ist. Ja. Genau, richtig. Da sieht man auch nochmal, wie wide open dieser Shot eigentlich war.
Ich droppe mal eine Analyse als Video. Ich habe voll die Gedanken zu diesem Wurf, weil ich habe das Gefühl, er lässt sich ein, zwei Zehntel zu wenig Zeit, weil er pumpfaked so perfekt, dass der Spieler wirklich vorbeigeht und sein Look auf den Korb ist komplett clean, aber während er pumpfaked, geht er irgendwie runter und dann ist das alles so in einer Motion, dass er dann den Wurf nimmt. Und ich glaube, er hätte, wie gesagt, eine Zehntel oder zwei Zehntel Zeit gehabt, seine Füße nochmal zu stellen oder nochmal sein Momentum, also nochmal einen neuen Sprungwurf einzuleiten. Und das, was er da macht, sieht für mich immer so aus, ja, okay, ich nehme jetzt den Schwung, den ich aus dem Pumpfake habe, nehme ich direkt in den Wurf. Und deswegen klappt für mich dieser Wurf nicht. Aber das muss ich mal mit Bildmaterial analysieren. Aber ich hasse diesen Wurf von ihm, weil der wirklich frei ist. Der ist komplett frei, der hätte diese Serie gewinnen können.
Ich finde es interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich genau den gleichen Gedanken. Schaut euch diesen Wurf nochmal an. Der Wurf hat auch gar keine Rotation. Es sieht einfach aus, als wenn er diesen Ball eher wegschubst, als dass er ihn normal, wie er halt normalerweise den Wurf genommen hätte, mit Rotation. Und dadurch, dass er überhaupt keine Rotation hat, wird er dann auch einfach zu lang. Jetzt habe ich selber Bock. Nee, mach mal ein Video dazu. Ich glaube, das ist echt ein interessantes Thema. Selbst wenn es bis 3-4 Minuten geht, hätte er sich, glaube ich, wirklich diese 2 Zehntelsekunden länger Zeit gelassen, dann hätte er den, glaube ich, reinmachen können. Klar, so stehen jetzt alle da und sagen, ja, Vince Carter, weil du da bei der Graduation warst du nicht konzentriert genug. Ist natürlich Blödsinn.
Ja, letztendlich
gewinnen die 76ers dann die Serie mit 4-3, happy ohne Ende und ziehen dann in die Eastern Conference Finals ein gegen die Milwaukee Bucks. Man muss halt sagen, wenn du halt zweimal über 7 Spiele gehen musst und dann triffst du in den Finals auf Shaq und Kobe.
Ah, lass mich noch was sagen zu den Bucks. Kann ich?
Ja, klar, let's go.
Okay, die Bucks-Serie, eine der umstrittensten Serien, komischerweise, auch wenn man nie an die denkt. Man denkt oft an die 2002er Kings gegen Lakers-Serie, sagt man ja oft, boah, das war total gerickt und die NBA wollte, dass die Lakers weiterkommen. Diese Bucks-Sixers-Serie ist auch so eine Serie. Die ist wirklich hart umstritten und zwar vor allem deshalb, ich habe es mir mal aufgeschrieben, die Bucks claimen bis heute, dass sie absolut keine Pfiffe in der Serie bekommen haben. Und das Verhältnis von Freiwürfen ist 186 für die Sixers zu 120 bei den Bucks. Also da ist schon mal eine große Diskrepanz. Und dann, das finde ich noch krasser, die Bucks haben 12 technische Fouls und 5 Flagrant Fouls bekommen in der Serie. Die Sixers 3 technische Fouls und gar keine Flagrants. Also da ist auf jeden Fall was im Busch. Und es gibt da, also muss man nachlesen, Ray Allen und der damalige Coach George Karl, die haben richtig harte Worte da gegen die NBA und beschuldigen die auch, dass sie die Serie so gerickt haben, dass die Sixers weiterkommen, weil die Sixers gegen die Lakers halt mehr Leute anzieht als Lakers gegen Bucks. Finde ich spannend.
Ich hoffe mal, dass sowas nicht stimmt. Ich hoffe immer, dass sowas nicht stimmt. Ja. Wenn sowas mal rauskommt, ey, dann, aber ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe bloß die paar Ausschnitte gesehen, habe auch gesehen, dass die Bucks damals ein richtig krasses Team hatten. Ne? Mhm. Aber ja, klar, die Zahlen, wobei man sagen muss, die 180 Freiwürfe, die holt Harden in der Serie alleine. Im ersten Viertel. Ich weiß gar nicht, ob man die Serie komplett sich irgendwo reinziehen kann auf YouTube. Wahrscheinlich eher weniger. 76ers gegen Bucks.
Wird schwierig.
Aber auf jeden Fall, 76ers, Iverson ziehen in die Finals ein. Und dann fand ich es so schön, Stephen A. Smith hat... Was war nochmal die Frage an ihn? Ja, warum können die 76ers-Gegner die Lakers nicht gewinnen? Und dann kommt dieser Moment, Shaq.
Yeah,
Und dann kommt wieder Pause, Shaq. Und im Endeffekt war es auch so, Shaq hat die 76ers halt zerrissen. Also die gewinnen sogar das erste Spiel mit Overtime und allem drum und dran.
Ja.
Verlieren dann das zweite Spiel. Iverson dann auch im Interview noch relativ optimistisch, hat gesagt, ja, jetzt haben wir hier ein Spiel gestealt, jetzt geht's zurück nach Philly. Aber dann gibt's halt einfach in den Finals einfach nur noch Ultra auf den Sack. Warte, ich habe mal hier die Stats offen. Shaq in den Finals über 5 Spiele, 33 Punkte, 15,8 Rebounds, 3,4 Blocks. Ey, das ist, und Kobe, 24,6 Punkte, 7,8 Rebounds, 5,8 Assists. Und du hast noch Derek Fisher hinten dran, Rick Fox, Robert Horry, Horace Grant, auch wenn schon 35 Jahre alt, Tyronn Lue mit 23.
Ja, jeder von diesem Team, also die 2001er Lakers, kennt man ja als eines der besten Teams aller Zeiten. Die haben ja auch, die hatten es wirklich auf dem Silbertablett, ey. Die hätten wirklich die kompletten Playoffs sweepen können. Die haben die erste Runde 3-0 gewonnen gegen Portland, die zweite 4-0 gegen Sacramento, die dritte, also das Conference-Finale, 4-0 gegen San Antonio, was du echt erstmal machen musst, egal gegen welches Tim Duncan-Team, das schaffst du normalerweise nicht, 4-0.
Mit und Popovic dann, auch noch damals, ja, also auch schon an der Seitenlinie.
Absolut, und dann verlieren die dieses erste Spiel. Aber das liegt einfach daran, das haben die auch in der Serie so ein bisschen gesagt, ja, stellt euch mal die Lakers vor. Die Lakers sweepen ihre komplette Conference und chillen halt in L.A., wissen, ihr nächstes Spiel ist in L.A., ihr nächstes Finals-Spiel. Hatten irgendwie, ich glaube, es gab sogar eine Statistik, hatten seit 60 Tagen kein Basketballspiel mehr verloren, weil sie halt auch die Saison stark beendet hatten, glaube ich. Und dann kommt da dieses Philly-Team und die haben gerade 2 7-Spiele-Serien hinter sich und jeder weiß, okay, die haben eh keine Chance. Natürlich kann es dann leicht passieren, dass die Lakers halt überrollt werden. Oder was heißt überrollt, aber geschlagen werden können, weil sie nicht ganz in Form sind, weil sie sich nicht perfekt eingespielt haben, perfekt eingestellt haben auf den Gegner. Aber das nehme ich denen richtig übel, weil dieses Sixers-Team hättest du auch sweepen können. Das war zwar ein geiler Abend von Iverson, seine 48 Punkte da. Und es war wirklich ein cooles Spiel. Ich habe das auch mal kommentiert, so im Nachhinein auf meinem Kanal. Aber das nervt mich bis heute, dass die nicht die perfekten Playoffs hingelegt haben und nicht einmal verloren haben. Das wäre so stark gewesen.
Ja, ich habe gerade noch mal, das ist so Wahnsinn, die Spurs zu sweepen ist...
Ja.
Wo ich gerade die Stats offen habe. Mit Tim Duncan und David Robinson... auch wenn
Robinson der damals war wahrscheinlich schon alt, ne?
Ja, der war schon 35, sehe ich jetzt gerade eben auch hier. War generell auch schon relativ alt. Tim Duncan damals 24. Aber ja, ist schon. Also Shaq, auch Mutombo, der ja wirklich kein. Das ist ja nicht irgendein Center, wo du sagst, das ist ja. Na, das ist jetzt ein bayerisches Wort, Grischball.
Grischballe.
Das ist halt einfach keiner, den du einfach mal so wegpusht, was Shaq mit dem da macht. Also das ist einfach nur der absolute Wahnsinn, Energieleistung. Ich glaube, das war auch das einzige Spiel, was sie gewinnen konnten, durch Wille, alles reingehauen, Sahneabend von Iverson. Danach wird noch ein bisschen moniert, ja, wir hatten auch Verletzungsprobleme und jeder ist so ein bisschen angeschlagen in die Serie von den 76ers.
Ja,
ich sag, ihr hättet trotzdem kein Land gesehen.
Ja.
Ist völlig Wayne, ob da jetzt Snow angeschlagen war und Iverson auch leicht angeschlagen. Come on. Alleine diesen Lakers-Squad sich reinzuziehen ist... Aber ja, er hat es fast geschafft. Also MVP geworden, hat sie bis in die Finals getragen, auch wenn vielleicht die Conference Finals da kontrovers waren. Aber für den Titel hat es dann letztendlich nicht gereicht. Aber gegen die Lakers ist halt kein Kraut gewachsen. Und ja, dann ist die Doku eigentlich auch schon durch mit diesem Jahr 2001. Man muss sagen, es hat wirklich wenig Tiefgang, aber man kann sich trotzdem mal ganz entspannt einfach. Also es ist ein klassisches YouTube-Video. Also eigentlich mal auf YouTube.
Auch sagen, ja.
45 Minuten, 40 Minuten, sowas in dem Dreh, kann man sich das Ganze mal reinziehen. Und falls man da jetzt 2001 nicht am Start war, so wie ich, ist es gar nicht so schlecht.
Total. Das kann ich noch als Empfehlung am Ende aussprechen. Mit solchen Videos habe ich auch angefangen damals. Das waren so die ersten Videos, die ich gesehen habe auf YouTube, wo ich mich total gefreut habe, dass es solche Zusammenfassungen gibt von alten Mannschaften dann in dem Fall. Und man kann sich ja auch immer, ich weiß nicht, ob das jeder da draußen weiß, es gibt von jedem Jahr, von jeder NBA-Mannschaft, gibt es immer vom Champion, gibt's die sogenannte Champions-DVD, nennen wir sie jetzt einfach mal so. Und wenn ihr die sucht, also gebt ein Miami Heat 2013 Championship-DVD, dann findet ihr das auf YouTube, meistens sogar in ganz guter Quali. Ich würde fast sagen, so gut wie von jedem NBA-Jahr, was ihr sucht. Und das ist einfach wirklich ganz cool, um so ein Feeling zu bekommen für die Mannschaft. Was waren so die Probleme? Wer waren die Stars? Wer waren die X-Faktoren? Zum Beispiel jetzt in der Iverson-Doku kam raus, dass Aaron McKee, den wahrscheinlich kein Mensch mehr heute auf dem Schirm hat, ich kenne ihn noch von damals, dass er ein wichtiger Faktor war. Und er wurde ja auch Sixth Man of the Year, aber an den denkt man jetzt trotzdem nicht so. Oder man erfährt, dass Mutombo erst in der Saison getradet wurde. Das war mir zum Beispiel neu, das habe ich irgendwie immer übersehen. Ich wusste nicht, dass der getradet wurde für Theo Radcliffe. Also so kleine Dinge einfach über Teams zu erfahren innerhalb von einer Stunde ist eigentlich ganz cool, um ein Feeling zu bekommen für die Ära und für die Mannschaft. Also das als Empfehlung, schaut da gar nicht so von oben drauf herab, so oh, es geht nur 45 Minuten. Ihr erfahrt da schon meistens eine Menge über eine Mannschaft, wenn ihr bisher euch nicht so viel damit beschäftigt habt.
Ja. Stimmt, das mit Mutombo haben wir gar nicht erwähnt, von den Hawks damals rüber getradet.
Genau, beim All-Star-Game rekrutiert. Wusste ich auch gar nicht. Dieses 2001er All-Star-Game habe ich auch bis heute nicht ganz gesehen. Und das soll dieses krasse Comeback-Spiel auch gewesen
21
sein.
21 down waren sie,
ja,
glaube
genau.
Ich.
Genau, ja. 21 down. Ich erinnere mich auch, dass ich schon öfter drüber gelesen habe. Und auch, dass Larry Brown das dann so als Turning-Point-Spiel gesehen hat und so dachte so, ja, okay, cool, dieser Iverson, ich bin so glücklich, dass er das ernst genommen hat. Und Iverson, haben wir auch nicht gesagt, wurde ja auch All-Star-MVP. Also ja. Hat dann auch da den Award bekommen und hat ja dann auch bei der Übergabe immer wieder gesagt, wo ist mein Coach, wo ist mein Coach, ich will meinem Coach danken. Also das war, glaube ich, ein ganz cooler Moment für die beiden.
Wie, muss ich trotzdem zum Abschluss noch sagen, wie wild das ist, dass sie da damals noch in ihren eigenen Jerseys rumlaufen. Da laufen einfach 20 Farben übers Feld.
Ja, ja.
Ich denke, wenn du die ganze Zeit, ey, wenn du da irgendwie im Fastbreak bist und es muss ultra schnell gehen, dann siehst du erstmal 8, 9 Farben. Okay, wo muss ich jetzt hinspielen?
Ich finde es auch merkwürdig. Die Leute schreiben mir so oft, boah, ich feiere das voll. Ich dachte auch immer daran, ey, wenn ich mit denen spiele, ich finde das mega verwirrend. Also die haben zwar, die eine Mannschaft hat nur die hellen Jerseys an und die andere hat jeweils die dunkle Version des Jerseys an, aber das ist halt dann auch bei manchen einfach ein schwarzes, bei manchen ein lilanes, bei anderen ein dunkelblaues. Ich finde das, ja, ich finde das auch schwierig. Also ich bin ganz froh, dass es heute einheitlich ist.
Finde ich auch schöner, muss ich ehrlich sein.
Ja. Okay, Max, wir müssen es leider zusammenfassen.
Passt. Jungs, am Wochenende geht's wieder los mit Basketball. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es hilft uns allen ein bisschen, auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber einfach mal wieder Basketball sehen zu können. Genau, dann sprechen wir nächste Woche am Mittwoch drüber, wie fühlt sich das Ganze an, wie ist das System, etc., etc. Auch für uns neue Einblicke mal. Und genau, dann sind wir für heute durch. Diesen Freitag kein Podcast, erst wieder am nächsten Freitag. Und ich mache das Ding jetzt hier zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen was auch immer, Abend, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und geht zu den Demos. Freitag, 14 Uhr, überall in den großen Städten Deutschlands. Haut rein. Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.